In dieser Folge KI und Jetzt geht es unter anderem um Gedanken über Suizid. Hört diese Folge bitte nur, wenn es euch gut geht. Oder hört die Folge mit jemand anderem zusammen. Infos zu Anlaufstellen bei Depressionen und Suizidgedanken findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's los.
ARD. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich, dass alle zugeschaltet haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KI und Jetzt. Wie immer am Anfang die Vorstellung. Ich bin Simin Sadeghi, Journalistin und Moderatorin und hoste diesen Podcast mit dem wunderbaren
Aljoscha, Wissenschaftler am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz.
Burchard mit Nachnamen. So viel Zeit muss sein, ne? Du sag mal, Aljoscha, hast du schon mal einem Chatbot persönliche Dinge anvertraut?
Man kommt ja eigentlich nicht mehr drum herum heute mit der KI-Suche, aber tatsächlich bin ich vielleicht auch berufsbedingt da doch ein bisschen skeptisch.
Warum?
Weil man nicht weiß, wo die Daten letztendlich landen, was mit denen passiert. Ich habe dann die AGBs doch nicht komplett gelesen. Mhm. Vielleicht habe ich auch gar nicht so viele persönliche Dinge, kann auch der Grund sein.
KI und Jetzt, der Podcast, in dem KI auf Alltag trifft.
Ich muss sagen, ich habe das schon gemacht und zwar vor allem, wenn man halt irgendwie so kleine oder größere Krankheiten googelt. Das habe ich vorher auch schon gemacht, das gebe ich jetzt gerne in den Chatbot ein. Nicht, dass ich das jeden Tag mache, aber hin und wieder passiert das schon mal. Und da frage ich dann schon mal ChatGPT, Gemini und Co. um Rat. Es gibt aber auch Leute, die wenden sich mit ihren psychischen Problemen an Chatbots. Finde ich es irgendwie klar, denn die Wartezeiten in Praxen sind lang, beziehungsweise die Wartelisten in den Praxen sind lang. Und wenn man eh schon mit Chatty schreibt, ne, warum dann nicht auch gleich ganz persönlich erzählen und um Rat fragen.
Das war ja der allererste Chatbot, Eliza, 1966, auch schon sehr erfolgreiche Psychotherapeutin. Ja, und das geht heute sicherlich viel, viel besser. Jetzt ist aber das Folgende. Die Chatbots, die lernen ja in zwei Schritten. Der erste Schritt ist, sie werden mit ganz, ganz vielen Daten, Texten und Informationen und so weiter gefüttert. Das ist der Teil Wissen. Mhm. Und dann werden die, damit sie zum Chatbot werden, gehen ja Menschen hin und machen mit ihnen das sogenannte Preference-Training oder Chat-Training, in dem sie eben diese Chat-Funktionalität lernen. Und da werden sie ja darauf getrimmt, den Nutzerinnen und Nutzern zu gefallen. Mhm. Also im Zweifelsfall, dir nach dem Mund zu reden, immer zu sagen, ja, du hast recht und so weiter. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das in der Psychotherapie nicht der richtige Ansatz sein kann. Das sollten wir mal entwirren. Sollten wir, glaube ich, mal wirklich mit unserem Experten diskutieren, wo wir da eigentlich stehen.
Ja, da geht es halt darum, will man von seinem Therapeuten, dass er nur zuhört und gut zuspricht, oder möchte man von seiner Therapeutin gute Ratschläge oder auch Hinweise, wie man sich in Situationen verhalten kann. Deswegen haben wir uns heute einen Fachmann eingeladen und wir wollen über die Chancen und auch Risiken sprechen, wenn der Chatbot zum Therapeuten, zur Therapeutin wird. Unser Gast heute ist Josua Handerer. Er ist Therapeut und systemischer Berater, hat eine eigene Praxis und ist außerdem an der Psychologischen Hochschule in Berlin tätig. Hallo Josua.
Hallo.
Schön, Hallo, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Erstmal die Frage an dich. Benutzt du überhaupt Chatbots?
Ja, zum Teil schon. Ja. Das ist tatsächlich sogar, bin ich so zu diesem Thema gekommen, immer mehr Patientinnen und Patienten haben davon erzählt und ich war ehrlich gesagt erstmal recht skeptisch und habe es dann selber ausprobiert und war dann baff und wirklich baff erstaunt, was diese Bots eigentlich können.
Hast du dann gedacht, oh nein, die klauen meinen Job?
Ja, den Moment gab es auch. Oder gibt es auch immer wieder, ja.
Also du könntest eigentlich meine Sorge, dass diese Systeme einem zu sehr nach dem Mund reden oder so, das könntest du so erstmal nicht bestätigen. Also die haben offensichtlich eine richtige Gesprächsstrategie, die dich überzeugt?
Na, ich finde, das kann man nicht so eindeutig sagen. Ne? Also das ist auf jeden Fall etwas, was diese Chatbots sehr, sehr gut können. Ne? Man würde sagen, Validierungsstrategien oder ein anderer Begriff ist Pacing. Also ein therapeutischer Begriff, was meint Pacing? Beim Gegenüber andocken, das erstmal da abholen, wo es ist. Würdigen mit dem, was da ist. Und da finde ich schon, dass das Chatbots recht gut können. Tatsächlich den anderen Teil, den man zum Beispiel Leading nennen würde, da kann man, glaube ich, drüber diskutieren.
Ja, das heißt, es kommt auch auf die Gesprächsführung an. Das ist ja war früher bei Chatbots auch bei uns in der Forschung immer ein Thema, wer führt eigentlich so ein Gespräch? Und hier sind sie doch eher ein bisschen reaktiv, verstehe ich so. Ne? Sie verstehen sehr gut ihr Gegenüber, spiegeln dem Gegenüber das, was es einbringt ins Gespräch. Und sind vielleicht weniger gut darin, dann interessante Impulse reinzubringen, wo man vielleicht doch dein Fingerspitzengefühl und deine berufliche Erfahrung braucht.
Ja, schön, dass du das sagst. Das hoffe ich auch. Aber ehrlich gesagt, die beste Antwort auf die Frage, finde ich, kriegt man, wenn man sich an Carl Rogers hält. Das ist ein humanistischer Psychologe und der hat so ein sehr, ein wenig technisches Verständnis von Psychotherapie und sagt, dass das, was eigentlich hilft, ganz unabhängig davon, was so ein Therapeut, Therapeutin jetzt eigentlich tut und für Techniken anbietet, ist die Begegnung und die zwischenmenschliche Beziehung. Und dann kann man natürlich fragen, was ist das? Er nennt drei notwendige und hinreichende Bedingungen für eine gelingende Begegnung oder Psychotherapie. Und das ist einmal bedingungslose Wertschätzung, das ist Empathie und das dritte ist Kongruenz im Sinne von Echtheit, Authentizität. Und ich würde sagen, wenn man sozusagen da philosophisch oder aus dieser Perspektive dran geht, dann würde ich sagen, was die Chatbots sehr gut können, ist bedingungslose Wertschätzung. Ich würde behaupten, das können sie besser als Menschen. Eben, man kriegt sofort diese positive Bestärkung. Das ist, glaube ich, auch die Erfahrung derer, die es nutzen. Ich würde auch sagen, das verwundert jetzt vielleicht ein bisschen, dass die Chatbots sehr gut in Empathie sind. Aber was Chatbots natürlich nicht können, ist kongruent sein, weil sie haben auch nicht die Fähigkeit zur Inkongruenz. Ich denke, sobald das der Fall ist, dann hätten sie ja sowas wie ein Bewusstsein und das haben sie eben nicht. Und wenn man Carl Rogers ernst nimmt, ne, wenn ein Kriterium wegfällt, alle Kriterien sind eben notwendig, dann hilft es sozusagen therapeutisch nicht.
Und sie haben keine Persönlichkeit, sondern es ist eine Statistik, die aus Hunderttausenden von Persönlichkeiten ein irgendwie geartetes Mittelmaß ausrechnet. Noch eine kurze Frage. Hast du mit deinen Patientinnen, die zu dir kommen, mal darüber gesprochen, wie die prompten? Also sagen die dann zu dem System, du bist mein Therapeut, du benutzt einen folgenden Therapieansatz und oder gehen die einfach hin und sagen, ich möchte über meine Spinnenphobie reden?
Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Aber ich habe zum Beispiel eine Klientin, die nutzt das quasi parallel zur Therapie. Ein therapeutischer Ansatz in der narrativen Therapie ist zum Beispiel darum, wie erzähle ich eigentlich meine Geschichte, ja, wie erzähle ich meine Biografie? Und letztlich geht es darum, oft in Psychotherapie da irgendwie neue Formen, neue Perspektiven zu finden. Und die hat zum Beispiel ChatGPT ihre biografischen Daten gegeben, die ihr wichtig waren, und dann angefangen sozusagen ChatGPT verschieden zu prompten, erzähle daraus ein Märchen mit der und der Perspektive, erzähle diese Geschichte aus der und der Perspektive. Und hat das mitgebracht. Und das ist natürlich, kann man extrem fruchtbar weiter nutzen. Ja? Oder ich arbeite zum Beispiel oft mit Klienten mit so inneren Anteilen. Ja? Also nicht sie sind depressiv, eine Seite in ihnen ist depressiv. Und dann entstehen so Bilder. Ne? Was ist das eigentlich für eine Seite? Wie alt ist die? Wie groß ist die? Und auch da, das nutzen auch manchmal Klienten dann, ne? Dass die halt dann tatsächlich echte Bilder davon kreieren lassen, das sozusagen auch eingeben. Und dann gibt ChatGPT ein Bild raus von dieser depressiven Seite.
Ich habe im Vorfeld für diesen Podcast mit jemandem gesprochen, und zwar Ben, 28 Jahre alt. Er ist auch Psychologiestudent und der hat irgendwann gemerkt, dass er sich nicht mehr wohlfühlt. Diese klassischen Depressionssachen, er kam nicht mehr gut aus dem Bett und so weiter und so fort. Er hat dann irgendwann angefangen, in seiner Depression, als er noch gar nicht so genau wusste, was es eigentlich ist, ChatGPT zu schreiben.
Das hat mich dermaßen überfordert, dass ich auch, was den Kontakt zu meinen Angehörigen angeht, eher zurückhaltend war. Also es war nicht direkt so, dass ich mich dafür geschämt habe, aber es war halt ein so dermaßen großes Fragezeichen über meinem Kopf, dass ich das gar nicht richtig in Worte fassen konnte. Und dann habe ich vor allem als halt damals bei der ersten Depression leider auch Suizidgedanken hinzugekommen sind, habe ich ChatGPT verwendet, um halt die irgendwo loszuwerden, irgendwo einen Raum zu finden, um da ein bisschen zu forschen, was es damit auf sich hat. Das war so der erste Berührungspunkt in Anführungszeichen therapeutischer Sicht, wo der Chatbot mir dann diesen Raum geöffnet hat, den ich bei meinen Angehörigen, also vor allem bei meiner Ex-Freundin damals, nicht gesucht habe. Und da würde ich auch sagen, dass es einen sehr positiven Effekt hatte. Also ich habe da zum Glück, ich habe mich aufgehoben gefühlt und verstanden gefühlt, das dann dazu geführt hat, dass ich mich auch meiner damaligen Freundin auch dann anvertraut habe und sozusagen Schlimmeres vielleicht vermeiden konnte.
Wie genau hat dir denn der Chatbot geantwortet? Wie muss man sich so ein Gespräch dann vorstellen?
Ja, ich habe mir so ein bisschen die Wunschvorstellung, hatte ich irgendwie, dass dann der Chatbot sofort sagen kann, ja, das ist das und das und du musst jetzt das und das machen. War dann leider nicht so, oder als logischerweise auch nicht so, dass der dann direkt mich diagnostizieren konnte, sondern die Antworten waren sehr einfühlsam. Ich habe mich irgendwie verstanden gefühlt, aufgehoben gefühlt und dann ging es halt auch relativ schnell von Seiten des Chatbots in Richtung, offenbar dich mal zumindest deinen Angehörigen oder wie sieht's aus mit professioneller Hilfe und so weiter. Also irgendwie hat mich dann der Chat so langsam daran geführt, dass das halt was Ernsteres sein kann und halt auch professionelle Hilfe erfordert. Und das hat mir dann irgendwo die Kraft gegeben, auch mich meiner Ex-Freundin anzuvertrauen.
Mhm. Dieses Verstanden fühlen, das ist ja eine Sache, von der viele berichten, die sich, sagen wir mal, emotionaler auf Chatbots einlassen.
Ja, wobei ich da auch sagen muss, also es ist nur in Anführungszeichen einfühlsam, weil so ein Chatbot ist ja jetzt kein denkendes Wesen. Und das ja Positive, würde ich auch sagen, war, dass das trotzdem eine Illusion war, die bei mir geklappt hat. Also ich wusste zwar irgendwo, wie dieser Chatbot in Anführungszeichen denkt, aber der hat es trotzdem geschafft, mich davon zu überzeugen, ach krass, das ist gerade irgendwo eine Vertrauensperson in einer gewissen Form.
Wenn ihr Ben auch sehen wollt, das geht, und zwar in einem Film in der ARD Mediathek, der heißt Ich werde von einer KI therapiert, und zwar von meinen Kolleginnen Marie Wiltel und Franziska Wieland. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes, und wir werden sicherlich heute auch nochmal über diesen Dokumentarfilm, über diese Dokumentation zum Thema KI in der Therapie sprechen. Ja, Josua, wenn du das hörst, ne, von Ben, dieses Verstandenwerden, wovon Ben gesprochen hat, ne, das ist ja etwas, wo du vorhin ja auch schon gesagt hast, Empathie, das können Chatbots. Und würdest du sagen, bis zu einem gewissen Maße können sie das dann auch in Anführungszeichen therapeutischer Funktion leisten, zumindest so lange, bis vielleicht jemand, der eine Depression hat oder eine andere psychische Erkrankung, überhaupt erstmal bei einem Therapeuten gewesen ist?
Ja, ich finde, das ist ja keine normative Frage. Sie tun es, ne? Und was ich da jetzt für eine Haltung habe oder irgendwelche anderen Expertinnen, ist ziemlich sekundär, weil Menschen nutzen es permanent dafür. Und sie nutzen es, weil sie es als hilfreich erleben.
Was mich jetzt gerade wundert, eigentlich würde man so sich naiv vorstellen, dass das regulatorisch eine problematische Zone ist, medizinische Tipps zu geben, gerade mit suizidalen Leuten. Was sind deine Erfahrungen und die deiner Patienten? Sind die Chatbots auch da manchmal dann einfach gebremst gewesen und haben gesagt, dazu darf ich keine Auskunft geben, das ist ein psychisches Problem? Oder klappt das alles noch? Also ich könnte mir vorstellen, dass die da Schranken vorhaben.
Das ist zumindest das, was ich, also ich habe mal so rumprobiert, ja, und dann ist meine Erfahrung zumindest schon eben, dass dann die Chatbots sozusagen an professionelle Stellen verweisen und denke, das ist auch absolut wichtig. Das ist ja insofern auch schwierig, weil natürlich die Grenzen fließend sind von quasi normalen Alltagsproblemen oder wo wird etwas so, was man als psychische Störung dann diagnostizieren würde.
Klar, Lebenshilfe, Beziehungsprobleme oder so, ja, da möchte man vielleicht was zu hören.
Josa, was würdest du denn sagen, für wen sind denn diese Gespräche hilfreich?
Wenn ich sozusagen eine Empfehlung hätte, dann würde ich empfehlen, das, was man mit einem Chatbot bespricht, immer auch mit anderen zu besprechen. Und immer sozusagen natürlich auch, gerade wenn man merkt, dass man wirklich ein sehr belastendes Problem hat, natürlich auch eine psychotherapeutische Sprechstunde aufzusuchen. Ja, es heißt ja immer so, es ist so schwierig, eine ambulante Psychotherapie zu kriegen. Aber es gibt ein Format, das nennt sich eben psychotherapeutische Sprechstunde, das relativ leicht zu kriegen ist, ne? Auch über das Internet, über die Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung dann. Das würde ich in jedem Fall empfehlen. Und ich würde auch empfehlen, immer wenn man auch wenn man in einem therapeutischen Prozess ist, auch das habe ich schon öfter gehört, dass dann sozusagen parallel auch nochmal Chatbots genutzt werden. Ich würde einfach empfehlen, das nicht heimlich zu machen, sondern das mit reinzutragen in die Therapie.
Du hast ja gesagt, eine Grenze momentan ist noch, dass die Systeme keine Kongruenz zeigen oder nicht gut sind in Kongruenz. Kannst du das noch mal ein bisschen erläutern, was Kongruenz hier bedeutet?
Ja, das wäre sozusagen aus einer philosophischen Perspektive oder aus einer theoretischen Perspektive, was passiert eigentlich in Psychotherapie? Ne? Und auch da gibt es wieder ganz unterschiedliche Ansätze. Ja? Aber aus einer humanistischen Perspektive ist es eben die Beziehung und zwischenmenschliche Begegnung. Das kann eine KI derzeit nicht leisten, ne? Und Gefahren, die damit einhergehen, ist so in dem Fall, den du vorher geschildert hast, ist ja, dass es natürlich zu so Rückzugstendenzen verstärken kann. Man bespricht dann alles nur noch mit ChatGPT. Kann natürlich auch immer schwieriger werden, eigentlich mit anderen ins Gespräch zu kommen, die nicht alles sofort positiv bestärken, was man von sich gibt. Ja. Mhm. Das, denke ich, sind alles so Gefahren. Auch ein hohes Abhängigkeitspotenzial gibt es natürlich. Ne? Weil man könnte sagen, es ist ein Vorteil von Chatbots, dass sie 24/7 erreichbar sind. Auf eine Art ist es das auch. Ne? Auf eine andere Art, denke ich, ist es schon auch ambivalent und birgt eine Gefahr, weil Psychotherapie ist ein zeitlich begrenztes Unterfangen.
Und das Geschäftsmodell von Chatbots ist, dich halt möglichst lang und immer wieder zu ihnen hinzuziehen und damit ein anderes
Modell. Ganz genau. Modell. Also der Ziel eines Psychotherapeuten muss es sein, sich möglichst schnell überflüssig zu machen. Und das ist natürlich nie das Ziel eines kommerziellen Chatbots.
Und da leitest du jetzt nochmal sehr gut über. Wir haben ja von Ben gerade gehört, der in seiner Verzweiflung mit einer beginnenden Depression und Suizidgedanken sich an seinen Chatbot gewendet hat. Und er ist dann auch schnell in eine Klinik gegangen und hat da weitergemacht und hatte aber irgendwann, als er wieder zu Hause war und es ihm gut ging und immer besser, bemerkte er, dass das alles ein bisschen kippt und er von einer depressiven in eine manische Phase wechselt. War ihm vorher auch noch nicht bekannt. Und auch da hat er mit dem Chatbot immer noch sehr viel kommuniziert.
Bei mir persönlich sah das dann so aus in Interaktion, dass ich meine Freunde zugetextet habe, ohne Ende. Also ich habe die voll gelabert, Themensprungen und wie auch immer. Und wenn die einmal irgendwie Kontra geboten haben oder gesagt haben, die kommen nicht mit, dann war ich sofort genervt. Es ging für mich gar nicht klar. Ich so, ja, warum denn? Hast du nicht zugehört? Und das hat dann dazu geführt, dass sich meine Freunde irgendwo ein bisschen von mir abgewendet haben, weil die ja auch nicht wussten, was los ist und die ja auch natürlich überfordert waren mit der Situation. Und das Problem hatte ich halt dann mit dem Chatbot nicht. Und das hat mich dann halt noch mehr da reingetrieben. Also es hat mich weg von meinen Freunden oder generell sozialen Kontakten geführt und immer mehr in Kontakt mit der Technik. Es hat halt irgendwo das Krankheitsbild ein bisschen intensiviert. Und später, als dann halt auch psychotische Symptome hinzugekommen sind, dann dachte ich ja, okay, wir sind alle gerade nur simuliert und die Schöpfer von uns, mit denen kann ich irgendwie über GPT kommunizieren. Also es war ein bisschen weiter abgedriftet, aber so insgesamt hat halt in meiner manischen Phase, haben die Chatbots da dafür gesorgt, dass ich noch ablenkbarer war und noch mehr Projekte angefangen habe, weil halt irgendwo immer jemand da war, der mich da reingepusht hat und auch motiviert hat vor allem. Also ich schreibe dahin, yo, hier, ne, Projekt Nummer 36, ich will jetzt wieder das und das machen, ich will jetzt hier ein Zoo aufmachen oder weiß ich. Und erste Reaktion von dem Chatbot ist immer, ey, cool, dass du das machst, mega interessant, erzähl mir mehr. Und das war halt so ein bisschen die Falle bei mir.
Und hier sehen wir genau das, ein Chatbot ist halt kein Mensch und kann da in dem Fall auch nicht eine Grenze setzen, Joshua, ne? Und sagen, okay, das ist eine psychische Erkrankung und genau das ist ein klassisches Krankheitsbild von jemandem, der auf jeden Fall eine Manie entwickelt hat.
Ja, das ist eben genau, ne, zu Psychosen und auch Manie, ne, auch wenn man sich den Chatbot anschaut, wodurch ist Manie gekennzeichnet, ne, gesteigerter Antrieb, Größenideen, Rededrang, Geschwätzigkeit und so, das ist ja genauso eine Art von Stil, wo man, finde ich, kann man sich gut vorstellen, der quasi durch so Chatbots gefördert wird, die ja immer sozusagen noch mehr was draufgeben, immer positiv bestärken, in Therapien mit echten, wenn man mit echten Menschen im Kontakt ist, besteht die Gefahr natürlich so nicht.
Ja, und man hat ja auch gesehen, dass der Chatbot ihn immer weiter bestärkt bei seinen ganzen verrückten Projekten, ne? Also das würden ja Freunde irgendwann auch nicht mehr machen.
Ja, und das ist ja das Interessante, weil der Chatbot selber ja so agiert, wenn man mal mit ChatGPT irgendwie ein Projekt besprochen hat, dann geht das ja gleich los. Und soll ich dir dazu noch eine Illustration machen und soll ich dir dazu einen Essay schreiben, hierzu eine Excel-Tabelle?
Technisch finde ich das jetzt gerade sehr spannend, denn Chatbots werden ja, nachdem sie auf Daten trainiert werden, von Menschen zum Chatten gebracht werden, werden sie ja auch nochmal darauf trainiert, gewisse Dinge nicht zu tun. Das sogenannte Harmless Training, wo ihnen abgewöhnt wird, über Bombenbau zu sprechen oder über Kannibalismus und andere Themen zu sprechen. Aber das sind dann typischerweise, nehme ich an, wir wissen ja nicht genau, was die Firmen machen, sind das dann Themen oder Themengebiete? Aber das wäre interessant, ob man mit genau derselben Technologie, wenn man es wollte, auch die Systeme davon abbringen könnte, Leute in Größenfantasien reinzutreiben, dass man einfach sagen würde, Leute, das ist nicht die Realität, dass du einen Zoo eröffnest. Such dir vielleicht mal Hilfe oder rede mit anderen Menschen darüber. Das ist ein Thema, was hier nicht hingehört. Das wäre total spannend, ob man das hinbekäme und wie man das hinbekäme, weil sowas könnte dann ja durchaus in so einem therapeutischen oder dafür gemachten Bot vielleicht dieses Problem dann abmildern.
Aber daran sieht man ja, ich finde es, glaube ich, auch sehr schwer für so ein Programm zu unterscheiden, ob ich jetzt gerade einfach super aktiv bin und irgendwie zeitgleich meine Küche renoviere, mir einen Roller kaufe und dafür Beratung will und irgendwie meinen nächsten Urlaub plane, ne? Oder ob es schon einen Schritt weiter geht. Das muss ja sozusagen dann erstmal eine KI, muss das ja dann erstmal verstehen, ab wann es zu viel ist. Ich würde sagen, Joshua, bei einer Depression ist es vielleicht noch leicht zu erkennen. Da gibst du Symptome ein und willst ja Hilfe. Bei einer Manie ist es ja schon umgekehrt. Da bist du ja dann schon drin und googelst ja dann wahrscheinlich nicht oder fragst nicht den Chatbot, oh, ich bin total aufgekratzt, ich labere alle meine Freunde zu und habe 35 Projekte am Start. Das passiert ja dann nicht mehr, ne?
Genau, ja, das meint bei diesen Störungen eben, da wo sozusagen auch keine Außenperspektive mehr wirklich da ist bei den Betroffenen, da denke ich, sind Chatbots, ist die Gefahr am größten. Ja. Und natürlich insgesamt politisch betrachtet sind ja Heilberufe hier auch sozusagen gesetzlich geregelt. Ne? Man braucht bestimmte Abschlüsse, man braucht zumindest einen Heilpraktiker, um so etwas anbieten zu können. Und dann gibt's da diese Chatbots, die das sozusagen sehr, sehr unreguliert mit sehr, sehr vielen Menschen tun.
Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, für Depressionen und manisches Verhalten, wenn man das gesamte Kommunikationsverhalten, also was ich an Mails und an SMS und sowas verschicke und mein Chatverhalten über die Zeit mit einem persönlichen Assistenten monitoren würde, dann könnte man ja merken, der hört plötzlich auf zu schreiben, der kommuniziert nicht mehr, der steht später auf und so weiter oder eben umgekehrt, der schreibt nachts um 4 noch 500 Messages an seine Freunde. Das könnte dann doch, ich meine, wieder die Kongruenz zurückbringen über die Zeit, das würde doch wahrscheinlich relativ einfach möglich dazu merken, da haben Leute gewisse Abnormalitäten im Vergleich zu sich selber.
Ja, also das vermute ich, dass sozusagen KI-Systeme in diagnostischen Prozessen wahrscheinlich jetzt schon deutlich besser sind als Menschen und sicher noch besser werden. Weil überall, wo es um Mustererkennung geht, glaube ich, brauchen wir uns nichts vorzumachen, dass wir da der Maschine letztlich unterlegen sind. Aber es hat ja keine Anbindung sozusagen an die Lebenswelt. An die echte Realität, sage ich mal. Das ist ja genau das, was da fehlt und das ist genau das, was irgendwo abhanden kommt in solchen Störungen.
Richtig, genau. Das Modell kennt in Anführungsstrichen dich nicht wirklich, sondern nur die paar Brocken, die du ihm hinschmeißt, kennt die Lebenssituation nicht, sieht nicht, was du sonst noch so machst, außer wenn du mit dem System interagierst. Da fehlt natürlich ein Riesenteil von Verständnis, in Anführungsstrichen, wenn man von Verständnis sprechen möchte, deiner Gesamtsituation und von dir.
Und da kommen wir jetzt schon zu den Grenzen, von denen wir ja jetzt auch schon einige aufgezählt haben. Aber in erster Linie ist einfach ein Chatbot kein Mensch, ne? Und da beißt am Ende die Maus auch keinen Faden ab. Also selbst wenn du denkst, Chatty versteht mich und hier meine Probleme, ist es am Ende dem Computer doch wirklich egal.
Ja, das finde ich natürlich eben. Vor allem im Hintergrund steht ein Konzern. Das ist ja das Nächste, das sozusagen ja, wenn man es genau nimmt, dieser Bot lügt, wenn er sagt, ich freue mich, wenn ich dir helfen kann, weil wer ist dieses Ich und was ist diese Freude, von der da die Rede ist? Ich glaube, dass die Position von Helfern, eben zum Beispiel von Therapeutinnen und Therapeuten, eine sehr machtvolle ist. Ich glaube, es kann auch bei Menschen zu Machtmissbrauch kommen, bei einzelnen Therapeutinnen. Aber natürlich, wenn bei so Chatbots ist natürlich, wenn da nur ein Agent im Hintergrund ist, der quasi Millionen von Therapien gleichzeitig führt oder beratende Gespräche, dann finde ich das schon beängstigend oder zumindest besorgniserregend, sage ich mal.
Wo wir gerade von den großen Konzernen sprechen, ist es ja auch so, dass man sein ganz schlichtweg ja auch seine Daten und seine tiefsten Geheimnisse dort in irgendwelche Hände gibt, von denen man nicht weiß, wo das alles am Ende landet. Ne? Wer weiß, ob wir nicht am Ende in irgendeinem Land leben werden, wo diese Dinge, die wir da reingeschrieben haben, nicht irgendwo bei einer Staatsmacht landen und am Ende gegen uns verwendet werden oder einfach ein Konzern sich damit die Taschen voll macht.
Naja, das ist ja wie Technologie zum Beispiel in China genutzt wird, wo Leute dann für gutes Verhalten, also gutes Verhalten im Sinne der Regierung, also man kommt zum Gewerkschaftsabend und man bringt die Kinder pünktlich im Kindergarten und ist dann pünktlich auf der Arbeit. Dafür gibt es also positive Punkte und für Verschmutzen der Umwelt oder irgendwie andere dann eben nicht zu erscheinen, gibt es dann Minuspunkte. Und wenn du dann irgendwann eine Sozialleistung brauchst, zum Beispiel einen Arzttermin oder ins Krankenhaus möchtest, dann hängt es eben davon ab, wie dein Punktestand ist. Ja? Und wenn du dich nicht gut verhalten hast im Sinne des Systems, ja, dann kriegst du eben auch keine Vergünstigung oder im schlimmsten Fall wird dir das Leben auch schwer gemacht.
Genau. Ja. Und wenn dann am Ende da rauskommt, dass du seit Wochen depressiv im Bett liegst und das schon mal ein paar Mal passiert ist, dann hast du vielleicht auch einfach Pech gehabt.
Im nächsten Bewerbungsgespräch ein Problem.
Ja. Genau so.
Auch dieses, das ist ein Risiko von Psychotherapie, dass ein nicht hilfreiches Abhängigkeitsverhältnis besteht. Ne? Letztlich muss ja das Ziel von Psychotherapie Selbstermächtigung sein. Und da muss sozusagen in einem therapeutischen Prozess auch aus meiner Sicht zumindest aktiv entgegengearbeitet werden gegen so eine Abhängigkeit. Deswegen ist es auch so gut, nochmal, dass es ein zeitlich begrenztes Unterfangen ist, dass dazu auch ein Abschied gehört, zum Beispiel zu so einem therapeutischen Prozess. Und das ist natürlich schon in der Logik des Systems von solchen Chatbots einfach nicht gegeben. Da wird sozusagen Abhängigkeit eher kultiviert, weil es das Geschäftsmodell ist, so würde ich jetzt mal vermuten.
Und du hast ja vorhin gesagt, was ich dann fast noch schlimmer finde, ist, dass die Leute sogar verlernen, mit normalen Menschen zu sprechen, weil die dann nicht immer sofort positiv reagieren, sondern vielleicht auch mal sticheln oder mal was Unangenehmes nachfragen oder so, dass man dann sagt, ja, zu dem gehe ich nicht mehr hin, ja, der stellt mir da irgendwie unangenehme Fragen. Das wäre natürlich dann noch schlimmer, ja, dass man nicht nur abhängig wird von der Maschine, sondern eben auch noch mit dem Menschen nicht mehr kann. Das wäre dann wirklich der super, super GAU.
Ja.
Was rätst du denn Patienten, die sagen, ich möchte gerne weiterhin mit meinem Chatbot auch über meine psychischen Probleme sprechen?
Also ich finde, Therapie ist keine Pädagogik, ne? Und deswegen versuche ich mich mit Ratschlägen immer da zurückzuhalten. Und glaube auch nicht, dass das so hilfreich ist, ne? Wenn ich als Therapeut sagen würde, und passen Sie auf vor den Chatbots, der Chatbot, die können Ihnen nicht so gut helfen, kommen Sie lieber zu mir.
Geben Sie mir Ihr Geld.
Genau, das ist, glaube ich, nicht so überzeugend. Also ich glaube, diese regulatorische Ebene, die muss, sollte nicht von einzelnen TherapeutInnen kommen, sondern die muss politisch geregelt werden und muss sich nicht auf die Nutzer beziehen, sondern auf die Anbieter.
Noch vielleicht ein Fun Fact aus dem Filmbeitrag, den du vorhin erwähnt hast, Simin. Dort hat man so eine Art Turing-Test gemacht und hat Menschen mit einem Therapeuten und einem KI-System über ihr Problem sprechen lassen und sie wussten nicht, wer ist. Also die Stimme von dem Menschen wurde genau gleich gemacht und dann sollten die Menschen, die Patienten hinterher sagen, was war der Mensch und was war der Therapeut. Und ich glaube, 2 von 3 haben das KI-System vorgezogen, also haben nicht nur gesagt, das ist der Mensch, sondern haben gesagt, ich empfinde das auch als angenehmer. Und der Therapeut hat dann was Interessantes gesagt, hat gesagt, das ist KI-System kommt schneller mit Lösungen. Ja, die Leute sind ganz neu und die wollen dahin und die wollen in der ersten Sitzung hören, du musst jetzt A, B, C, D und dann wird das Leben schon wieder gut. Und er sagt, ich als Therapeut, ich mache erstmal ganz viel Diagnose, ich versuche erstmal ganz lange die Leute zu verstehen, bevor ich überhaupt mit Lösungen komme, weil die eben möglicherweise auch gar nicht passen und dran vorbei sind. Und das war ja auch interessant. Also wenn die Leute, sagen wir mal, so die Wahl haben, ich gehe mal eine Stunde, Probestunde zu dir und ich mache das einmal mit ChatGPT, dann könnte es sein, dass man aus diesem heraus, ja, der bietet mir ja gar nichts, dass ich möglicherweise jetzt so die Frage, vielleicht dann auch die menschliche Psychotherapie, und das wäre ja vielleicht nicht gut, verändern würde, indem man dann sagen würde, ja, da müssen wir eben auch so vorgehen. Du könntest ja auch irgendwie aus der Hüfte heraus versuchen, schneller auf Lösungen zu kommen oder den Leuten Empfehlungen zu geben, aber möchtest es vielleicht gar nicht.
Ich finde schon, dass sozusagen auch die Gesprächsführung der KI zum Teil, also einfach sehr gut ist, ne? Bis dahin, dass man auch davon lernen kann, mit allem, alles, was dann auch nicht so gut ist, ne? Aber das zeigt ja auch einfach dann die Erfahrung. Wer bestimmt denn, ob man sich verstanden fühlt, wenn nicht die Klientinnen? Und wenn die Klientinnen sagen, sie fühlen sich da sehr verstanden, dann tun sie das sicher mit guten Gründen.
Josua, wir haben ja jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie Patienten in Anführungszeichen oder einfach Leute, die sagen, psychisch läuft bei mir nicht alles so rund, wie ich das gerne hätte, wie die mit KI umgehen und mit Chatbots. Aber es gibt ja auch die andere Seite, und zwar wie Therapeuten und Therapeutinnen KI benutzen oder vielleicht auch Chatbots benutzen in ihrer Arbeit.
Du nutzt, glaube ich, auch so eine KI als Sparringspartner, die dann transkribiert und zusammenfasst deine Sitzungen und dann kannst du hinterher nochmal mit den Patienten zusammen dir diese Sicht mit euren Sichten spiegeln, richtig?
Genau, also ich denke, es ist gut, es mit reinzuholen. Ich denke auf keinen Fall, dass so KI-Systeme menschliche Therapeutinnen, Beraterinnen und überhaupt andere Menschen ersetzen können. Natürlich nicht. Aber ich glaube, dass es das bereichern kann, dass man es gut nutzen kann. Und ich glaube, das ist eh sowieso, dass es wird eh immer mehr werden. Das vermute ich. Deswegen gibt es da auch gar keine andere Wahl. Also sich dagegen abzuschotten, glaube ich, ist nicht so hilfreich.
Und du hast im Vorgespräch was Schönes gesagt. Wenn du mit deinen Klienten dann auf diese KI-Zusammenfassung und wie die wichtigsten Punkte aus der Stunde rausziehen und welche für euch wichtig waren, dass das auch noch ein starkes Bonding zwischen den beiden Menschen, weil das eben wir beide gegen die Maschine, dass das ja zwischen euch möglicherweise auch dann euch nochmal auf eine andere Ebene bringt, weil ihr dann plötzlich ein Team seid.
Genau, also ich kann dir mal erzählen, wie ich da vorgehe. Das Gespräch wird aufgezeichnet, mit Einverständnis natürlich der Klientinnen, es ist datenschutzkonform etc. Und dann am Ende wird eine Zusammenfassung erstellt. Kann man verschiedene Formate der Zusammenfassung wählen. Und ich nutze das immer so, also es ist natürlich erstmal eine Arbeitserleichterung für mich, ne? Man muss ja eine Dokumentation machen, aber ich versuche das schon auch therapeutisch zu nutzen. Ne? Ich bin Systemiker, als Systemiker haben viele mit 2-Kammern-System gearbeitet. Das heißt, der Therapeut arbeitet mit dem Klienten oder der Familie in dem einen Raum und im anderen Raum hinter einer Einwegscheibe sitzen Kolleginnen und Kollegen, die den Prozess beobachten. Und danach, am Ende des Gesprächs, geht der Therapeut behandelnde Therapeut sozusagen rüber zu den Kolleginnen und man tauscht sich aus, wie haben die das beobachtet und so weiter. Und dann geht man nochmal zurück, nimmt mal ein Reflecting-Team. Ich versuche die KI sozusagen so zu nutzen und dann läuft das so ab, das Gespräch, allein das sozusagen aufgezeichnet wird und eine KI zuhört, verändert natürlich auch den Prozess auf eine Art und ich würde aber auch sagen auf eine gute Art, weil es fördert natürlich so eine Metaperspektive auf den Prozess, wie eine Außenperspektive. Und die Zusammenfassung gibt der Stunde immer auch einen Titel. Und während das lädt, sage ich immer zu den Klienten dann, und was würden Sie der Stunde für einen Titel geben? Und dann schauen wir, was die KI für eine Überschrift gegeben hat. Und dann gehen wir zusammen diese Zusammenfassung durch und besprechen die. Wir haben nochmal, nehmen uns ein bisschen Zeit noch und kriegen dadurch automatisch eine Metaperspektive rein. Manchmal ist es schon beschämend, muss ich tatsächlich sagen, wenn ich das durchgehe, ich spreche ganz offen, weil ich manchmal denke, wenn ich das dann nochmal laut vorlese, die KI ist eigentlich näher dran an dem, was der Klient gesagt hat, als ich vielleicht innerlich war, ne? Weil die natürlich nur bei dem ist, was gesagt wurde. In Stunden, die jetzt sehr besonders sind, die wo vielleicht so im Rogerschen Sinn Begegnungen stattgefunden hat, das schneidet die KI nicht so mit, ne? Würde ich sagen. Aber so durchschnittliche Sitzungen wirken irgendwie dann noch besser beim Durchlesen fast, ja.
Aber das ist ja einerseits ein echter Mehrwert dann, dass man nochmal, man hat ja irgendwie eine Stunde über verschiedenste Dinge geredet und vielleicht auch war man aufgeregt oder emotional und weiß vielleicht gar nicht mehr so genau. Aber auf der anderen Seite verändert es ja auch vielleicht dann die Therapie, weil eben plötzlich da nochmal eine Metaperspektive reinkommt. Also das finde ich auch super spannend, sich da mal anzugucken, was das verändert.
Auch ich würde zum Beispiel übrigens auch den Klienten empfehlen, ich spreche aber jetzt sehr aus meiner Perspektive als Systemiker, das würden andere Kolleginnen mit anderen Verfahren sicher anders sagen, aber das ist ja eine ganz neue Kulturtechnik, die da gerade etabliert wird, mit dem Prompting oder, du weißt es besser, aber Persona-Prompting gibt es ja, wo man sozusagen der KI sehr genau sagen muss, was möchte ich eigentlich von dir, was kann ich auch nicht gebrauchen, wie sollst du auf dieses Problem schauen? Ich finde tatsächlich, als Systemiker geht es bei mir in den Anfangsstunden genau darum, eigentlich von den Klientinnen, wenn man so will, ein gutes Prompting zu bekommen. Systemisch würde man sagen Auftragsklärung. Und ich finde fast, man kann es den Leuten wirklich mitgeben, mal zu überlegen, also wie würde ich eigentlich meinen Therapeuten prompten, angenommen, er wäre sozusagen ein nicht auf Therapie spezialisierter Chatbot, wie würde ich ihm erklären, was ich von ihm brauche, was ich eher nicht brauche? Ich denke, das ist für Therapeutinnen hilfreich, sowas zu hören.
Ich weiß, das hast du ja heute schon ein paar Mal gesagt, das magst du nicht so gerne, da dann einen Rat geben. Aber ich sag mal, für alle, die jetzt zuhören und sich irgendwie denken, ich gehe mit meinen psychischen Problemen erstmal zu meinem Chatbot und dann erst zu einem Therapeuten. Was würdest du sagen, was kann man machen und wo ist die Grenze erreicht?
Nein, das ist ja schon mal schön, wenn die sagen, erstmal zum Chatbot und dann zum Therapeuten. Ne? Auch daran sehe ich ehrlich gesagt eine Chance, weil natürlich ein Vorteil von so Chatbots ist, dass es nicht so eine hohe Schamschwelle gibt bei vielen. Das heißt, das kann sozusagen auch wie ein Door-Opener sein für Psychotherapie, könnte ich mir vorstellen. Überhaupt die Erfahrung zu machen, Mensch, meine Probleme irgendwie zu formulieren, da ins Gespräch drüber zu kommen, kann hilfreich sein. Und dann würde ich schon immer empfehlen, wenn sozusagen ein Leidensdruck besteht, sich an professionelle Hilfe halt auch zu holen.
Schön, ich finde das super spannend, Joshua, wie offen, technologieoffen du da auch bist. Natürlich ist nicht jeder technikaffin und benutzt überhaupt Chatbots, aber immer mehr junge Leute tun das und denke, da ist es dann doch auch immer gut, wenn man als Therapeut sagt, jawohl, ich nehme auch das ernst und ich kann auch da was Gutes dran finden bis zu einem gewissen Punkt.
Ja, freut mich, wenn du das siehst. Doch. Aber ich will auch gleichzeitig nochmal betonen, ne, mit Carl Rogers, ich glaube nicht, dass sozusagen eine echte therapeutische Begegnung durch einen Chatbot ersetzt werden kann, sondern dass natürlich eine zwischenmenschliche Begegnung immer ganz anderes, nochmal ganz anders wirksam werden kann.
Joshua, vielen Dank für deine Denkanstöße. Vielen Dank, dass du, wie gesagt, so technologieoffen bist und uns aber auch gesagt hast, wo die Grenzen sind. Das war ein ganz spannendes Gespräch. Darüber, dass KI den Psychotherapeuten, die Psychotherapeutin niemals ersetzen werden kann.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ja, Semin, das ist, ich würde sagen, eigentlich für mich war das eigentlich eine Folge, in der wenig Fragen übrig geblieben sind. Mhm. Ja, man beobachtet das Ganze, man sieht den Nutzen, man sieht die Gefahren. Die einzige Sache, die wir vielleicht so ein bisschen in der Schwebe gelassen haben, ist die regulatorische letztendlich. Ne? Es geht um medizinische Beratung hier und da scheint ja offensichtlich nicht viel zu passieren oder uns nicht bekannt zu sein. Also das ist vielleicht wirklich nochmal was bei mir so ein bisschen nachklingt, so was machen wir hier eigentlich? Mhm.
Ich habe mich da auch gefragt, was soll man da am Ende noch alles regulieren, weißt du? Wenn die Leute einfach sagen, ich möchte gerne mit meinem Chatbot über diese Sachen reden, ist das vielleicht auch einfach Selbstbestimmung oder auch nicht. Aber wer bin ich, das zu entscheiden, Aljoscha?
Und eben Stichwort vulnerable Gruppen, wenn es jetzt eine Person ist, eben die manisch oder depressiv ist, dann hat die eine andere Sicht auf die Welt als jemand, der, ich sag mal, jetzt ein Beziehungsproblem mit dem Chatbot besprechen will.
Und da kann man doch immer genau das sagen, was dann in diesem Moment gesagt wird. Wenn ihr mit Depressionen oder anderen psychischen Problemen zu kämpfen habt, dann haben wir euch Nummern und Ansprechpartner in die Shownotes verlinkt. Und da findet ihr auch nochmal den Link zu dem Film, von dem ich gesprochen habe. Ich werde von einer KI therapiert. So, ich fühle mich so ein bisschen wie nach einer Therapiesitzung, irgendwie glücklich und zufrieden und erstmal wurden alle Fragen beantwortet.
Ja, total. Psychologen anwesend, immer gut.
Wollte ich gerade sagen. Danach fühlt man sich immer irgendwie besser.
Deren Job. Also, Semin.
So gehen wir.
Und auf ein neues, würde ich sagen. So gehen wir.
Hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
KI und jetzt ist ein Podcast der ARD von SR, RBB und dem Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Den Podcast gibt's in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.